Liebe Brüder, ich habe immer, wenn wir uns hier treffen, das Thema Gebet auf dem Herzen, weil Gott uns sagt, dass er möchte, dass die Männer vor allen Dingen, zuallererst, dass sie beten, wie es in 1. Timotheus 2 heißt. Ne? Das wisst ihr doch mittlerweile alle, oder? 1. Timotheus 2, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Wir reden hier beim Männerfrühstück nicht darüber, was die Frauen tun sollen. Schade, ne? Die Verse danach, das sind die Verse für die Frauen, da können die Frauen. Wir haben interessanterweise in 1. Timotheus 2 stehen viele Verse an die Frauen gerichtet, aber nur ein Vers an die Männer. Na, die Männer haben nicht so große Kapazität, na, die können jetzt nicht so viele Dinge irgendwie bedenken. Die brauchen es einfach, na, deswegen hat Jesus zu seinen Jüngern, 12 Jüngern gesagt, Leute, vergesst alle Gebote, ich sag euch ein Gebot, okay? Ein Gebot, das könnt ihr euch merken. So. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Hier sagt Paulus uns, okay, die Männer, ich will, dass die Männer, vergesst alles, ne? Ich will, dass die Männer beten an jedem Ort. Okay, und das muss ich doch irgendwie jeden Monat mindestens einmal hören, weil ich es immer wieder vergesse, oder? Was ist das Wichtigste für Gott, für mich als Mann? Okay, Gebet. Und wir gucken uns verschiedene Personen an aus dem Wort, verschiedene Dinge aus dem Wort zum Thema Gebet. Wir schauen uns Männer an, die Beter waren. Und heute wollen wir uns einen Mann angucken, der relativ unbekannt ist. Ich weiß nicht, ob du von ihm schon mal gehört hast, wenn du schon ein bisschen länger Christ bist. Dann gab es mal so eine Welle, wie es so immer so Wellen gibt, so Moden, Modeerscheinungen. Da wird dann irgendwas entdeckt und dann gibt es ein tolles Buch und dann will jeder dieses Buch kaufen und dann ist das so eine großartige geistliche Erkenntnis, ne, die da plötzlich hochgeschwemmt wurde, aber... Ja, ich sag mal so, alles, was darin fleischlich, menschlich ist, vergeht auch wieder. Das, was gut ist, das bleibt aber. Und das ist schön. Und deswegen wollen wir das uns angucken. Und ich will auch dazu sagen, eigentlich steckt in dieser Welle auch wirklich etwas Problematisches drin. Weil dieses Gebet, wenn man es falsch versteht, wenn man es nicht geistlich interpretiert, geistlich versteht, kann man daraus viel Falsches ablesen. Deswegen ist es wichtig, das Ganze in dem Zusammenhang zu sehen. Es ist ein Mann namens Jabez. Ich weiß nicht, wer schon mal von Jabez Gebet gehört hat.
Irgendwie. Ja,
ja, es gibt irgendwie drei Leute, die das schon mal wissen. Okay, das Gebet des Jabez. Lass uns das aufschlagen. 1. Chronik 4. Von diesem Mann ist tatsächlich nur in diesen Versen die Rede. Es ist ein Mann aus dem Stamm Juda, der hier erwähnt wird. Wir wissen auch nicht ganz genau, in welcher Zeit er gelebt hat. Und es ist uns eigentlich kaum etwas über ihn, wird etwas berichtet. Deswegen, das, was ich hier jetzt auslege, Geschwister, das lege ich aus dem Zusammenhang der ganzen Lehre Gottes. Okay? Und vielleicht mag das eine oder andere, was ich sage, auch, kann man vielleicht auch anders sehen, kann man auch anders interpretieren. Man kann diese ganze Stelle, wie gesagt, sie ist sehr kurz und man kann viele verschiedene Dinge da vielleicht reinlesen, rauslesen. Ich versuche, Geschwister, das Wort Gottes mit dem Wort Gottes zu erklären. Ja? Und, aber auch da kann man vielleicht unterschiedlicher Meinung sein. Aber ich glaube, ich hoffe, dass ihr etwas mitnehmen könnt für euch, für euer Gebetsleben, wenn wir das betrachten, wenn wir darüber nachdenken, dass der Heilige Geist hier auch zu dir spricht heute Morgen. Wir lesen in 1. Chronik 4, Vers 9 und 10. Und Jabez war angesehener als seine Brüder. Zwar hatte seine Mutter ihm den Namen Jabez gegeben, denn sie sagte, mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Aber Jabez hatte den Gott Israels angerufen und gesagt, dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest. und deine Hand mit mir sei und du das Übel von mir fernhieltest, dass kein Schmerz mich treffe. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Das war alles, was wir über diesen Mann wissen. Und das ist nicht viel. Es fängt damit an, dass uns gesagt wird, Jabez wird hier besonders erwähnt in der Stammfolge Judas. Er wird in dieser Familie, in diesem Volksstamm besonders hervorgehoben durch Gottes Geist. Gottes Geist hat das hier eingegeben und zeigt auf ihn. Okay? Jesus hat auch auf Menschen gezeigt. Ich muss an eine Situation denken, wo er die Jünger auf einen Menschen gezeigt hat. Und das war ein Mensch, der alles andere als angesehen war. Es war eine arme, alte Witwe. Sie hatte kein Geld, sie war arm wie eine Kirchenmaus. Sie hat aber Gott geliebt. Und sie ist in den Tempel gegangen und beim Tempeleingang hat sie ein kleines Geldstück in diesen Kasten reingesteckt. Sie hat Gott nicht nur, ihr Gebet zu Gott gebracht, sie hat Gott nicht nur persönlich gesucht, sondern sie hat auch etwas von dem, was Gott ihr gegeben hat, hat sie Gott zurückgegeben. Ein Opfer hat sie gebracht. Und das war ein kleines Geldstück. Und Jesus hat auf diese Frau gezeigt und hat den Jüngern gezeigt, guckt euch diese Frau an. Er hat sie herausgehoben. Er hat auf eine andere Frau gezeigt und hat gesagt, von dieser Frau wird gesprochen werden, auf der ganzen Welt, weil sie ein Opfer gebracht hat, weil sie ein Parfum ausgegossen hat über meinen Kopf. Und die Jünger haben gesagt, was soll das, was soll diese Verschwendung? Sie war nicht angesehen unter den Jüngern. Aber Gott hat auf sie gezeigt, Jesus hat auf sie gezeigt und hat gesagt, das ist gut, das ist richtig, was sie getan hat. So wird auch hier auf Jabez gezeigt. Jabez war angesehener als seine Brüder. Und ich glaube, dass dieses Ansehen, weil auch das, was dann berichtet wird, bezieht sich auf sein Ansehen, was er bei Gott hatte. Gott hat ihn angesehen, okay? Er hatte Ansehen bei Gott. Gott hat ihn angesehen. Obwohl, und das wird hier gesagt, er eigentlich etwas mitgekriegt hat im Leben, was eigentlich eher eine Last war. Er war belastet. Er hatte einen Namen, der ihn belastete. Wisst ihr, wenn ihr einen Namen tragt, dann ist das etwas, was immer und immer an euch klebt. Ihr habt einen bestimmten Namen und der klebt an euch. Ob ihr den mögt oder nicht. Na? Du heißt so, wie du heißt. Und wer hat dir diesen Namen gegeben? Deine Eltern haben dir diesen Namen gegeben. Hier ist es die Mutter, die ihm diesen Namen gegeben hat. Jabez. Und dieser Name ist eine Last. Warum glaube ich das? Weil hier steht das Wort zwar. Und Jabez war angesehener als seine Brüder. Zwar. Das heißt, hier ist eine Einschränkung oder etwas, wo der Text deutlich machen will, das war nicht selbstverständlich, dass Gott ihn angesehen hat, dass er angesehener war. Das war nicht selbstverständlich. Das war nicht von Natur her so. Von seiner Herkunft. Sondern es war so, dass dieser Jabez, als er geboren wurde, seine Mutter, sie hat ihn mit Schmerzen geboren. Mit Schmerzen habe ich ihn geboren, hat seine Mutter gesagt und hat daraufhin ihm den Namen Jabez gegeben. Und das Wort, der Name Jabez erinnert oder hat eine Nähe zu dem Wort Schmerzen. Das hebräische Wort Schmerzen. Und wenn ich dir begegne und sage, hey, hallo Schmerz, so, ne? Hallo Schmerz, na? Das ist schon schwierig, ne? Wenn du sagst, Felix, hallo, du Glücklicher, ne? Das hört sich anders an. Und wir kennen eine Geschichte aus dem Alten Testament, wo genau das passiert ist. Die Mutter von Benjamin, Rahel, sie ist unter der Geburt, sie hat furchtbare Schmerzen gehabt und sie ist gestorben unter der Geburt. Und wir Männer, wir können das sehr schwer nachvollziehen. Aber für Frauen ist eine Geburt lebensgefährlich. Seit 100, 150 Jahren, seitdem, ich glaube, der Sauerbruch war es, die herausgekriegt hat, dass es gut ist, sich die Hände zu waschen, die Hygiene, ja, dass er bestimmte Dinge verstanden, die uns das Wort Gottes schon nahelegt. Ja. Seitdem die das verstanden haben, ist das zurückgegangen. Ne? Aber für eine Frau war es früher lebensgefährlich, schwanger zu sein und ein Kind zu bekommen. Und viele Frauen sind dabei gestorben, als sie sich hingegeben haben für das neue Leben, was Gott in sie hineingelegt hat. Und Gott hat es am Anfang gesagt, es ist ein Teil des Fluches, den Gott auf den Menschen gelegt hat, in diesem Fall auf die Frauen. Auch wir Männer haben einen Fluch. Die Frauen haben auch einen Fluch, nämlich den Fluch, mit Schmerzen wirst du Kinder gebären. Und das bezieht sich, glaube ich, nicht nur auf die Geburt, sondern auf das ganze Leben. Und die Frauen und die Mütter, sie haben eine besondere Last, einen besonderen Schmerz um ihre Kinder. Größer meistens, allermeistens. Normalerweise ist es ein viel größerer Schmerz als das, was wir als Väter empfinden können. Es ist das Kind, was sie im Leibe getragen haben, was mit ihnen verbunden war, mit der Nabelschnur, weißt du? Das haben wir alles nicht als Väter. So eine tiefe, innige Beziehung, das kennen wir nicht. Und warum ist das jetzt hier eine problematische Situation? Wisst ihr, ich glaube, dass dieser Junge traumatisiert ist. Er hat sein Trauma weg. Seine Mutter. Wisst ihr, viele Kinder bekommen, oder viele Frauen bekommen Kinder und sie haben Schmerzen bei der Geburt. Aber es passiert Folgendes. Wie bei Rahel. Rahel in ihrem Schmerz und in dieser Not und in dieser Last, die sie erlebt hat, hat sie gesagt, das ist der Sohn meines Schmerzes oder Sohn meines Unglücks. Ben-Onim, das ist der Sohn meines Unglücks. Und sie starb. Aber der Vater, interessanterweise, hat ihm einen anderen Namen gegeben. Er hat ihn Benjamin genannt, den Sohn des Glücks. Er hat ihn umbenannt. Was für ein Segen für diesen Jungen, oder? Dass er nicht Zeit seines Lebens daran erinnert wird, dass er an dem Tod seiner Mutter schuld ist. Sondern, dass er der Sohn des Glücks seines Vaters ist. Aber dieser Jabez, der hat das ganze Leben darunter gelitten. Und vielleicht ist seine Mutter auch bei der Geburt gestorben, das wissen wir nicht. Aber er hat den Namen Schmerz mitgekriegt. Vielleicht ist seine Mutter lebendig geblieben, aber es war ein problematisches Leben miteinander. Sie hat ihn nicht umbenannt, sie hat ihn immer wieder benannt und dadurch ist immer wieder in Erinnerung gekommen, dieser Moment, du hast in mein Leben Schmerz, furchtbaren Schmerz hinein. Diese Anklage, wisst ihr? Dieser Fluch, unter dem Jabez gelebt hat. Was hat ihn nun dazu gemacht, dass er angesehen wurde von Gott? Dass sein Leben sich völlig verändert hat. Was anders geworden ist. Und Brüder, das ist das Gebet. Es ist nicht, dass Jabez sich mit Gewalt gewehrt hat gegen diesen Fluch. Wisst ihr, und das tun wir als Männer. Wir wehren uns. Wir versuchen diesen Fluch, den wir mitbekommen haben auf unser Leben, irgendwie abzuschütteln. Wir lehnen uns dagegen auf. Wir machen alles Mögliche, Böse, um diesen Fluch abzuschütteln. Aber wir werden ihn nicht los. Es wird nur noch schlimmer. Wir versuchen wegzulaufen. Aber wir entkommen dem Ganzen nicht. Wir versuchen irgendwie mit Gewalt dagegen vorzugehen, bis dahin, dass wir tatsächlich gewalttätig werden. Aber wir werden den Fluch nicht los. Den Fluch werden wir dann los. Und das sagt uns das Wort Gottes, Joel 3, Vers 5. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Du kannst dich nicht selbst befreien. Du kannst dich nicht selbst aus diesem Fluch herausbringen. Das kann nur Gott tun. Nur er kann es tun. Und deswegen ist er angesehen. Warum ist er angesehen? Warum hat Gott ihn angesehen? Weil er in seiner Not zu Gott geschrien hat. Ich weiß nicht, wann er das, in welcher Phase seines Lebens er das getan hat. Aber er hat es getan. Das hat ihm dieses Ansehen gebracht. Das ist die Wende in seinem Leben. Aber Jabez, hier ist auch wieder dieses Aber. Trotz, obwohl er diesen Fluch mit durchs Leben geschleppt hat, hat er geschrien. Andreas, willst du was sagen? Pass auf, der Fluch, der auf ihm lastet, ist dieser Fluch der Menschheit, über der sündigen Menschheit. Der Fluch, der auch weitergetragen wird von Generation zu Generation. Es ist diese Last, die auf ihm liegt. Dass seine Mutter, sie musste unter Schmerzen ihn gebären und sie war nicht keine geistliche Frau. Und in ihrer Not hat sie mehr oder weniger ihren Sohn verflucht, eine Last auf sein Leben gelegt, indem sie ihm diesen Namen mitgegeben hat, der immer wieder eine Erinnerung da an seine Schuld ist. Was? Gott hat den Menschen gelassen. Er wollte weg von Gott. Er wollte sein eigenes Leben führen. Und Gott sagt, okay, dann geht. Dann geht. Aber ihr werdet sterben. Und ihr werdet unter einem Fluch leben. Ihr werdet unter einer Last leben. Aber Gott hat uns nicht nur losgelassen, sondern er ist hinterhergegangen. Er hat uns auch eine Botschaft der Hoffnung gegeben und gesagt, ich werde euch nicht fallen lassen. Wenn ihr euch mir zuwendet, dann will ich euch erhören. Dann will ich euch retten. Dann will ich euch segnen. Aber wir müssen uns Gott zuwenden. Anders geht es nicht. Wir kriegen es nicht alleine hin. Alleine machen wir es nur schlimmer. Wenn wir uns wehren gegen den Fluch auf fleischliche Weise, dann wird es nur umso härter werden. Jabez hat das Richtige getan. Er hat sich in seiner Not Gott zugewandt und hat zu ihm geschrien. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Das hat ihn gerettet. Und das ist sein Gebet jetzt. Und wie gesagt, man muss dieses Gebet richtig verstehen. Ich lese es nochmal vor. Dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest und deine Hand mit mir sei und du das Übel von mir fernhieltest, dass kein Schmerz mich treffe. Ganz am Ende wird von dem Schmerz geredet, okay? Das ist etwas, was sein Leben geprägt hat, was sein Lebensthema war. Dieser Schmerz. Und das war Teil dieses grundlegenden Gebetes, was er gebetet hat, am Anfang seines Weges. Und Geschwister, wie gesagt, ich glaube, dass dieses Gebet das Gebet eines Menschen ist, der sich Gott zuwendet. Eines, der am Anfang steht, okay? Es ist nicht das Gebet eines reifen Bruders, sondern es ist das Gebet eines Mannes, der noch ganz am Anfang steht, der Gott sucht in seiner Not. Und Gott sieht dieses Gebet an und er versteht es richtig. Aber wir dürfen es nicht falsch verstehen, denn dieses Gebet, wenn du es oberflächlich betrachtest, wenn du es fleischlich betrachtest, kannst du es falsch verstehen, denn dieses Gebet ist sehr egozentrisch. Es geht alles um mich. Bitte, Gott, segne mich, erweiter mein Gebiet und deine Hand sei mit mir. Und das Übel sollst du von mir fernhalten und dass kein Schmerz mich treffe. Es geht alles um mich. Und Gott ist so gnädig, Brüder, dass er sich darauf einlässt. Wisst ihr, wenn wir uns bekehren, wenn wir uns Gott zuwenden, was bewegt uns zu Gott hin? Doch nicht, dass Gott der heilige, gerechte, einzige Gott ist, dass es der wahre Gott ist, dem Anbetung und Ehre gebührt, dem es gebührt, dass wir ihm vertrauen. Nein, was treibt uns zu Gott? Unsere Not, oder? Unsere Last, unsere Schuld, unsere Probleme, unsere Krankheit, der Tod, das treibt uns zu Gott. Und Gott sagt, okay, das reicht mir erstmal. Er könnte auch sagen, ey, du suchst nur Hilfe für dich. Du willst ja gar nicht mich, du willst ja nur die Hilfe von mir. Nee, da habe ich keinen Bock drauf, hier nur Mittel zum Zweck zu sein. Gott erniedrigt sich so sehr, dass er bereit ist, das Mittel zum Zweck zu sein. Und das ist so Wahnsinn, Geschwister. Wenn wir länger mit Gott gehen, dann wird uns bewusst, wie sehr sich Gott erniedrigt hat, dass er sich bereit gemacht hat, mein Erlösungsmittel zu sein. Sich so erniedrigt hat, dass er sagt, okay, na, du liebst mich nicht, aber ich liebe dich. Du willst nur Hilfe? Okay, dann gebe ich dir Hilfe. Und hoffe, dass du durch die ausgestreckte Hand, die ich ausstrecke zu dir, dass du dadurch mich kennen und lieben lernst und begreifst, dass es um mehr geht, als nur um diese kurze Hilfe. Dass es um die Liebesbeziehung, dass du mich erkennst und dass du in deinem Herzen wirklich nur, ja, dass du mich anschaust und dass du dich selbst vergisst. Dass du erkennst, dass du nicht mehr für dich selber sorgen musst und nicht mehr für dich selber kämpfen musst. Das will Gott. Aber am Anfang stehen solche Gebete, wie das Gebet von Jabez. Und wir können aber auch etwas Geistliches daraus ziehen, Geschwister. Wir können es ein Stück weit umformulieren und es auch anwenden, wie es geistlich richtig auch für Brüder ist, die schon im Glauben gewachsen sind. Okay, lasst uns das mal ein bisschen Stück für Stück nehmen. Erstmal das Erste, dass du mich doch segnen möchtest. Und das ist das ursprüngliche Gebet. Jabez hat erlebt, dass er unter dem Fluch steht, dass er unter dem Fluch der Sünde steht. Und seine Sehnsucht war, Herr, ich will nicht unter dem Fluch stehen, ich will unter dem Segen. Ich brauche deinen Segen. Brüder, das ist auch eine wichtige Erkenntnis für mich. Ohne Gottes Segen kannst du alles in die Tonne treten. Wenn Gott nicht seinen Segen gibt, dann bringt es alles nichts, was ich auch alles versuchen mag. Wenn ich noch so sehr ackere, wenn ich noch so viel Energie hineinsetze, noch so viele Menschen sammle und noch so einen hohen Turm baue, wenn Gottes Segen nicht da drin ist, wird es alles zusammenbrechen. Ich brauche Gottes Segen. Und wisst ihr, Gottes Segen zu suchen heißt nicht einfach nur, okay, Gott, ich möchte das und das machen, bitte segne mich. So, ja? Sondern der reife Christ weiß aus Jakobus 4, Vers 2, nur der bittet, der empfängt. Aber Gott gibt uns nicht, wenn wir übel bitten, um es in unseren Lüsten zu vergeuden. Wahrhaft, das wahrhafte Gebet sucht den Willen Gottes, sucht danach, was gefällt dir wohl. Und das meine ich mit Segen. Guck mal, wenn ein junger Mann sich in eine Frau verliebt, und zu seinem Papa geht und sagt, ey Papa, ich möchte diese Frau heiraten, bitte segne uns. Der Vater aber sagt, du, ich kann das nicht segnen. Diese Frau, die ist nicht gut für dich. Da werde ich nicht meinen Segen zu geben. Was machen wir dann, wenn Gott sagt, für diese Sache habe ich keinen Segen für dich. Was mache ich dann? Bestürme mich Gott, sagt, du musst mich aber segnen. Ich, ich glaube, dass Gott will, dass wir ringen, dass wir warten auf ihn, dass wir ihn suchen und seinen Segen suchen. Aber wenn Gott dir zeigt, diese Sache, auf dieser Sache ist kein Segen, ich werde das nicht segnen, dann sollten wir aufhören, Gott zu bestürmen. Und wir sollten es loslassen. Und sagen, okay Gott, ich will lieber Dinge suchen, die du segnen kannst. Weil ich deinen Segen brauche. Ich brauche deinen Segen. Ohne deinen Segen wird nichts. Aber es ist wichtig, Gottes Segen zu suchen in allen Dingen und zu beten. Denn ohne, dass du bittest, wirst du nicht empfangen. Das lerne von Jabez. Wenn du Segen brauchst, dann gehe und zu Gott und suche ihn und bitte ihn um seinen Segen. Und wenn du es ernsthaft tust, dann wird Gott dir zeigen, ob diese Sache, um die du bittest, ob sie eine gesegnete Sache ist, zu der er seinen Segen geben kann. Oder ob Gott dir vielleicht zeigt durch den Heiligen Geist, ey, wenn du hier ernsthaft darum bittest, ja, gesegnet zu werden, während du einen Raubüberfall planst. Ne? Herr, segne mich, während ich hier na, die Bank überfalle, dass nichts Schlimmes passiert. Dass ich keinen umbringen muss. Und sagt Gott, ey Junge, komm klar. Da gebe ich meinen Segen nicht zu. Manchmal sind das eher feinere Dinge. Das ist jetzt sehr grob gesprochen. Aber Herr, segne doch bitte die Beziehung zu dieser Frau. Und Gott sagt, ey, ich kann das nicht segnen, das ist eine Ungläubige. Ich habe dir gesagt, geh nicht mit der Ungläubigen unter einem Joch. Mach das nicht. Dass du mich doch segnen mögest. Und ich glaube, dass es hier um diesen grundsätzlichen Segen geht, den Jabez sucht. Und das ist das Wunderbare. Wisst ihr, der Fluch liegt auf Jesus. Das ist Galater 3. Vielleicht können wir es einmal kurz aufschlagen. Galater 3. Jetzt auch nicht zu lang machen, aber ich habe das irgendwie sehr auf dem Herzen gerade. Und merke, das ist eher Galater 3, Vers 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Und das heißt, das Gesetz ist, wenn du Gutes tust, dann wirst du leben, dann wirst du Segen bekommen. Wenn du in meinen Geboten wandelst, dann wirst du gesegnet sein. Und das ist wahr. Wir werden gesegnet, wenn wir in Gottes Wegen wandeln. Aber wir sind es nicht. Wir sind Sünder. Wir haben übertreten. Was tun wir denn jetzt? Bleiben wir auf ewig Verfluchte? Nein, Gott hat Jabez Gebet erhört. Nicht nur für Jabez, sondern für uns alle. Ist das nicht wunderbar? Er hat nämlich den, der von der Sünde keine Ahnung von der Sünde hatte, hat er gesandt. Und er hat den Fluch, der auf allen Menschen lastet, auf sich genommen. Damit alle, die an ihn glauben, Gesegnete sind. Wir sind Gesegnete in Jesus Christus. Hier steht es. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Das heißt, dass er der Verfluchte geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Diese Verheißung des Geistes, die Jabez empfangen hat, dieses Ansehen bei Gott, dieses Erhörtsein, dass Gott ihn angenommen hat, sein Gebet angenommen hat. Es war, weil er diesen Segen gesucht hat. Weil er wusste, ich bin ein Verfluchter. Und wie kann ich bestehen? Ich möchte in der Gemeinschaft mit Gott wandeln. Ich möchte, dass Gott mich ansieht. Ich möchte Gemeinschaft mit ihm haben. Und ich will mein Leben leben unter seinem Segen. Das heißt, zu seinem Wohlgefallen. Gott segnet da, wo er Wohlgefallen hat. Dass du mich doch segnen mögest. Und dann steht hier, und mein Gebiet erweitern mögest. Das ist die zweite Bitte. Und das finde ich ein interessantes Gebet. Klar, wie gesagt, man kann es egoistisch falsch interpretieren. Herr, schenk mir ein größeres Haus, schenk mir einen größeren Garten, ein größeres Auto. Ne? Aber wir müssen es geistlich verstehen. Die Grenzen erweitern. Jabez hat gemerkt, ich habe solche starken Grenzen in meinem Leben. Und wenn wir es geistlich verstehen, dann bedeutet das zuallererst die Grenze in Bezug auf meine Beziehung zu Gott. Da ist eine Grenze. Da ist eine Mauer. Da ist ein Zaun, da ist eine Sperre. Und uns wird gesagt, Christus hat diese Mauer niedergerissen. In seinem Kreuz hat er den Vorhang zerrissen, der zwischen uns und Gott war. Wir haben Zugang zum Vater. Das ist das Erste. Die grundsätzliche Grenze, die grundsätzliche Mauer in unserer Beziehung zu Gott. Jabez betet darum, erweitere diese Grenze. Es geht aber, glaube ich, auch um dieses Mehr in der Beziehung zu Gott. Gott möchte, dass wir wachsen in der Beziehung zu ihm. Dass wir die Höhe, die Tiefe, die Breite, die Länge erfassen mögen, der Liebe Gottes. Darum betet Paulus im Epheserbrief. Er sagt, du hast Jesus schon kennengelernt. Du hast mit ihm angefangen. Aber das ist noch nicht genug. Gott möchte dir noch viel mehr geben. Wie gesagt, es fängt an mit so einem sehr selbstbezogenen Gebet. Hilf mir in meiner Not. So, ne? Aber dann, Gott mehr und mehr kennenzulernen, Jesus mehr und mehr kennenzulernen. Und Jabez hatte das auf dem Herzen und hat es gebetet. Herr, erweitere mein Gebiet. Erweitere. Lass diese Beziehung tiefer. Ich möchte, dass sie tiefer wird. Ich möchte noch mehr von dir. Und dann auch in Bezug auf die Beziehung zu meinen Mitmenschen. Herr, ich möchte, dass es nicht bei diesem Stand stehen bleibt, sondern ich will da wachsen. Das ist dieses Gebet eigentlich um Wachstum. Es geht auch um geistlichen Dienst vielleicht, um den Dienst. Gott hat mir eine Aufgabe gegeben, eine kleine Aufgabe. Aber diese Sehnsucht, Herr, hilf mir darin treu zu sein, dass ich vielleicht noch mehr dir für dich Frucht bringen kann. Das hat Jesus ja gesagt, bleibt in mir und ich in euch und ihr werdet Frucht bringen. Und ihr werdet gereinigt werden, sodass ihr noch mehr Frucht bringt. Jesus will das, dass unser Leben noch mehr Frucht bringt. Dass es nicht dabei bleibt bei der Frucht, die wir jetzt schon gebracht haben. Sondern dass da noch mehr entsteht. Deswegen beantwortet er dieses Gebet und sagt, ja, das ist gut. Bete darum, dass du nicht an der Stelle stehen bleibst in deinem geistlichen Leben, wo du stehst, sondern ringe mit Gott darum, dass du weiter wächst, dass dein Gebiet erweitert. Paulus hat das so beschrieben. Gott hat mir einen Wirkungskreis gegeben, okay? Und ich fusche nicht in den Wirkungskreis eines anderen hinein. Manche spielen sich auf und tun so, als ob sie Apostel wären. 2. Korinther 10 steht das. Ne? Da waren irgendwelche Leute, Lehrer nach Korinth gekommen, haben sich aufgespielt. Aber Paulus wusste, Gott hat mir die Korinther gegeben als den Aufgabenbereich, wo ich den Glauben, wo ich das Fundament gelegt habe. Ich bin ihr Pastor. Okay? Und die anderen, die da reinkommen, die wollen die Früchte ernten, für die ich gearbeitet habe. Aber Paulus ging es nicht um sich selbst. Es ging ihm darum, den Korinthern deutlich zu machen, diese Leute, die rühmen sich, die tun so, als ob sie die Großen wären, die hier Großes tun. Ich tue das nicht. Ich rühme mich dessen nicht. Sondern ich gebe die Ehre dem Herrn, denn alles, was ich Gutes tue, das tue ich nur durch die Hilfe und Gnade Gottes. Aber Paulus hat gesagt, er hat darauf geachtet, dass er nicht bei irgendwem anders reinpfuscht. Er hat gesagt, okay, die Gemeinde, die habe ich nicht gegründet, die hat Apostel so und so gegründet, lass doch den Apostel, der ist dafür zuständig. Gott hat ihm diese Aufgabe gegeben. Ich bin nicht dazu berufen, jetzt hier irgendwie mich reinzudrängen und das vielleicht noch an meine Brust zu heften. Ja, das sind meine Gemeinden hier alles. Ne? Darum ging es Paulus nicht. Paulus ging es darum, Menschen für Christus zu gewinnen. Und deswegen hat er gesagt, ich suche danach, zu einem Ort zu gelangen, wo noch Christus noch nicht genannt wurde. Und das ist genau dieses Gebet. Herr, schenk mir einen Wirkungskreis, einen Wirkungsbereich, wo ich dir dienen kann, wo ich noch nicht gewesen bin, wo noch kein anderer gewesen ist. Es geht um die Ausbreitung des Reiches Gottes, da wo Gott regiert. Es geht nicht um meinen Wirkungskreis, sondern es geht um den Wirkungskreis des Königs, meines Königs, Jesus. Und da, in dem Sinne können wir das Gebet verstehen, dass Gott den Wirkungsbereich, das Reich Gottes ausbreitet. Menschen dazukommen, die unter der Herrschaft, unter die Herrschaft Christi kommen. Dann steht hier noch, dass deine Hand mit mir sei. Na, das ist Gottes Hand. Und das ist genau dasselbe, ne? Dieses mit dem Segen. Wenn Gott nicht wirkt mit seiner Hand, dann kann ich machen und schaffen, wie ich will. Das wird gar nichts. Und dann steht hier noch, dass du das Übel von mir fernhieltest, dass kein Schmerz mich treffe. Und das Wort Übel kann auch mit dem Bösen übersetzt werden. Und insofern ähnelt sich diese Bitte mit dem, was Jesus uns gelehrt hat. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Jesus hat darum gerungen, wie wir alle. Wenn wir Schmerzen haben, dann tut das weh und wir wollen das nicht. Wir haben Angst vor Schmerzen. Manche mehr, manche weniger. Früher hat man gesagt, na, Männer haben keine Angst vor dem Schmerz, na, und hat man ihnen das auch sehr intensiv beigebracht, keine Angst vor Schmerzen zu haben. Ein Indianer kennt keinen Schmerz, genau das. Das wurden vielen Jungs noch beigebracht, na, in den älteren Generationen. Na, in der jüngeren Generation, wir Jungs, wir sind wehleidig. Wehleidiger, weil es ja, ne, weil man das ja alles aufbrechen wollte. Ne? Wir sind wehleidiger. Wir können überhaupt keine Schmerzen mehr ab. Aber grundsätzlich, jeder Mensch hat ganz natürlicherweise Angst vor Schmerzen. Selbst Jesus hatte das, der ohne Sünde war. Als er wusste, es geht dran, der Tag steht bevor, wo ich viele schlimme Schmerzen leiden werde. Nicht nur körperlich, sondern vor allen Dingen, zuallererst auch seelisch. Aber auch körperlich, grausame Schmerzen. Bis hin zum Tod. Da hat er gebetet. Er ist zu Gott gegangen und hat gesagt, Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er ist so einer geworden wie du und wie ich, der vor seinem Gott jammert und winselt, wenn es darum geht, dass Schmerzen bevorstehen. Aber wisst ihr, was den Unterschied ausmacht, warum Jesus ohne Sünde geblieben ist? Weil er gesagt hat, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Weil er sich gebeugt hat und gesagt hat, meine Angst vor dem Schmerz ist nicht mein König, sondern König bist du. Und wenn in deinem Plan enthalten ist, dass ich Schmerzen leiden muss, dann gehe ich diesen Weg. Gehe ich diesen Weg. Die Bitte von Jabez, das Übel von mir fernzuhalten, dass kein Schmerz mich treffe, das bezieht sich eigentlich mehr auf das, wo wir uns selber Schmerzen zufügen, durch unsere Sünde, durch unsere Dusseligkeit. Ein Beispiel dafür können wir sehen in 1. Timotheus, wo das so schön ausgedrückt wird von Paulus, 1. Timotheus 6, Vers 9. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schändliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Das heißt also, es gibt durch unsere Dummheit, durch unsere Sündhaftigkeit, fügen wir uns selber sehr viele Schmerzen zu. Das will Gott eigentlich gar nicht. Gott möchte, dass wir, sein Endziel ist tatsächlich ein Leben ohne Schmerz. Dass Jabez Geschichte ist. Jabez wird einen neuen Namen tragen. Denn der Schmerz wird nicht mehr sein. Offenbarung 21. Wenn das neue Jerusalem aus dem Himmel kommt, wenn wir in die Ewigkeit mit Gott eintreten, da wird kein Tod, kein Leiden, kein Schmerz und kein Geschrei mehr sein. Und darin wurde Jabez' Gebet erhört und wird erhört. Ja, der Schmerz wird nicht mehr sein. Der Tag wird kommen, dass aller Schmerz weichen wird. weil das Böse gewichen ist. Und das ist eigentlich richtig, wie Jabez das ausdrückt. Na, bewahre mich vor dem Bösen, dass kein Schmerz mich trifft. O Herr, bewahre mich davor, große Dummheiten zu begehen, damit ich meinem und auch dem Leben meiner Mitmenschen nicht diese Schmerzen zufüge, die durch die Sünde geschieht. Das ist ein gutes Gebet. Wenn es nur um Schmerzvermeidung geht, dann ist es falsch gedeutet, dieses Gebet. Denn es gibt Schmerzen, die tatsächlich sogar Freude auslösen. Apostelgeschichte 5 lesen wir, dass die Jünger, die sich klar zu Jesus bekannt haben und auch dazu, dass sie das Evangelium verkünden, dass nämlich Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, um uns zu retten, und dass er auferstanden ist von den Toten und der Herr ist. Die hohen Priester wollten das nicht und sie sagen in Apostelgeschichte 5, Vers 40 heißt es, und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen nicht im Namen Jesu zu reden und entließen sie. Sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Was letzten Endes dazu führte, dass einige Tage, vielleicht Wochen später, ein Bruder namens Stephanus getötet wurde. Sie haben sich gefreut in den Schmerzen. Warum konnten sie sich freuen? Weil sie sich so sicher und bewusst waren, das, was wir tun, ist im Willen Gottes. Und die Schmerzen, die wir leiden, es sind Schmerzen, wie Christus sie gelitten hat. Und sie waren sich gewiss, es wird der Tag kommen, wo kein Schmerz mehr sein wird. Und diese Leiden sind nur zeitlich, für eine beschränkte Zeit. Eine zweite Sache, wo wir uns freuen können über Schmerzen, und auch das ist etwas, was nicht einfach ist, aber man kann es lernen. Hebräer 12, Vers 11 sagt uns, dass Gott uns züchtigt manchmal, uns Schläge verabreicht. Dass er es aber tut in seiner Weisheit und Güte und Liebe, weil wir lernen müssen und weil wir manchmal ohne Schläge nicht lernen, nicht bereit sind, irgendwie unseren Starrsinn aufzugeben. Da sagt er in Hebräer 12, Vers 11, alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. In dem Moment tut es weh und es ist nicht einfach. Wie gesagt, Jesus hat das auch so durchlebt und durchlitten. Aber wenn du diesen Weg gehst, dann wirst du gesegnet werden am Ende. Deswegen, das Gebet des Jabez dürfen wir nicht falsch verstehen. Es geht hier darum, dass Gott uns bewahren möge vor dem Bösen. Dass sein Reich kommt, okay? Dein Reich komme. Die Stadt Gottes, ja, wir sehnen uns danach. Aber auch, bewahre mich vor dem Bösen, dass ich nicht in Versuchung gerate und mir selbst und allen möglichen anderen Leuten Schmerzen zufüge. Dass der Fluch weicht, wo ich am Anfang schon meines Lebens meiner Mutter Schmerzen bereitet habe. Dass das weicht, dass ich ein Segen bin in dieser Welt. Das ist das Gebet des Jabez. Ein Mann, der verflucht war, wie wir alle Verfluchte sind, der aber Gott angerufen hat und um den Segen gebetet hat. Und Gott hat sein Gebet erhört. Und er war angesehen, angesehener als seine Brüder. Vielleicht hast du Brüder, die sehr erfolgreich sind in dieser Welt. Menschen, die was werden, was erreichen in diesem Leben. Aber lass dir das vollkommen egal sein. Mach es wie Jabez, suche Gott. Sein Wohlgefallen, seinen Segen. Und Gott wird dich ansehen und das wird deine Freude sein. Jesus, wir danken dir dafür, dass du den Fluch, unseren Fluch auf dich genommen hast. Dass du zum Verfluchten geworden bist, obwohl du der Gesegnete warst, derjenige, der auf dem der Segen ruhte, weil du ohne Sünde warst. All das Leiden, was du erlebt hast, was du erduldet hast, was auf dich gekommen ist, all die Versuchung des Bösen, du hast das alles auf heilige, gerechte Art und Weise bestanden. Da, wo dir geflucht wurde, hast du gesegnet. Da, wo dir Unrecht getan wurde, da hast du gebetet und hast Gutes getan. Herr, du hast es richtig gemacht. Wir haben alle versagt. Herr, hilf uns, vergib du uns, reinige du uns, sodass wir Gesegnete sind, Herr. Und wir sind's, weil du unseren Fluch auf dich genommen hast und wir deinen Segen geschenkt bekommen, Herr. Wir haben es nicht verdient, Herr. Wir stehen davor und ja, wir können dir nur Danke sagen, dass du uns segnest. Herr, und wir beten darum, dass du uns zu Männern machst, die in diesem Segen wachsen wollen, wachsen zu deiner Ehre, dass du verherrlicht wirst durch unser Leben in dieser Welt. Nicht nur in einem kleinen Umfeld, sondern vielleicht noch in einem größeren Umfeld, Jesus. Herr, wir wollen, dass du noch mehr verherrlicht wirst in dieser Welt. Und bitte, leite uns darin, dass wir ein Segen sind in dieser Welt. Bewahre uns vor dem Bösen, dass wir uns selbst und anderen nicht Schmerzen zufügen, sondern dass wir sie segnen können, Herr. Wir danken dir dafür, dass du ja, uns einfach so annimmst, wie wir sind, in aller Schwachheit, wie du Jabez angenommen hast, Herr. Und so beten wir einfach mit Jabez zusammen, dass du uns segnen mögest, dass du unser Gebiet erweiterst, Herr. Dass deine Hand mit uns ist und dass du uns bewahrst vor dem Bösen. Dass der Schmerz eines Tages besiegt ist, Herr. Wir preisen dich und danken dir dafür, dass du gut bist.